Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut.
Ja, so.
Peer, es gibt gar nicht mehr viel um den heißen Brei herum in diesen Wochen des internationalen Basketballs. Die Euroleague befindet sich auf der Zielgerade zum letzten Spieltag. Die NBA befindet sich auf der Zielgerade mit einem crazy Rennen im Westen. Wir sehen jetzt, was die Postseason uns bereithalten wird. Ich will deswegen direkt in medias res starten. Ich möchte direkt einsteigen. Ich möchte vielleicht, bevor wir dann nachher zu unserem wahrscheinlich großen Hauptthema kommen, nämlich der Blick auf den FC Bayern und die möglichen Playoff-Konstellationen, Play-in-Konstellationen. So viele Konstellationen, ich fühle mich so, als hätte ich Astronomie studieren müssen. Aber lass uns doch einmal kurz in die NBA fliegen, wenn du möchtest.
Sehr gerne fliege ich mit dir dorthin.
Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe den Podcast mit dir und Benny natürlich gehört, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Habt ihr schon über Thomas Isalow und die Memphis Grizzlies gesprochen?
Nicht gebührend, glaube ich. Einfach weil wir, weil es für uns nicht so richtig greifbar war, diese Situation aus der Ferne. Also meine Einschätzung war bisher so quasi, oh, Thomas Isalow als Assistenztrainer mit wahnsinnig viel Einfluss, kürzere Rotation, weniger Pick and Roll, europäische Ansätze, Isalo-Ansätze irgendwie in der NBA. Dann klappt das aber nicht so gut, obwohl sie ja teilweise auch eigentlich recht souverän Zweiter waren. Dann gibt es eine schwierige Saisonphase für die Memphis Grizzlies und sie haben so 20, 25 Spiele, die wirklich nicht besonders gut aussehen. Sie schlagen keine guten Teams mehr. Und dann wird Coach Jenkins gefeuert und wer übernimmt, ist aber dann eben Thomas Isalo, der ja irgendwie gefühlt von außen zumindest so ein bisschen auch dafür verantwortlich war, dass es eben diesen Wandel gab. Von daher fand ich das irgendwie eine bizarre Situation. Aber nach wie vor, ich freue mich natürlich. Ich bin super gespannt, wie lange die Reise als Head Coach für ihn geht und ob das schon auch irgendwie alles so vorher geplant war und was er jetzt gerade mit der Causa Ja Morant und gerade Pick and Rolls, wo kriegt er seine Würfe, wie viele Spielanteile kriegt er um dieses ganze Thema, wie er das gestalten wird.
Na, das Erste, was Thomas Isalo mit Ja Morant, glaube ich, mal machen muss, ist eine Sitzung, nicht wie liest du das Pick and Roll, nicht wie verteidigen wir, sondern was für Jubelgesten gehen nicht mehr. Ja Morant, der schon wieder zu einer Geldstrafe verurteilt wurde, weil er erst gewarnt wurde darüber, dass er keine mit der Waffe ins Publikum schießen, Jubelgeste machen soll. Und dann hat er es ein Spiel später wieder gemacht. Es ist tatsächlich ein bisschen so, wie sich jetzt in den letzten Tagen herausstellt, andersrum. Also der andere Assistenzcoach bei den Memphis Grizzlies, Noah LaRoche, derjenige, der so ein bisschen für das Offensivsystem verantwortlich war. Keine Ballscreens, ganz so Movement-Basketball, aber anders, als wir es kennen. Vielleicht so ein bisschen wie die spanische Nationalmannschaft eine Zeit lang mal gespielt hat und das Scariolo. Und dieses System, das war das Offensivsystem, hat wohl riesige Streitereien ausgelöst innerhalb der Memphis Grizzlies, unter anderem auch zwischen Thomas Isalo und Taylor Jenkins und Noah LaRoche. Und wie sich jetzt herausstellt, scheint es so ein bisschen ein interner Machtkampf gewesen zu sein, auch mit den Spielern eher auf der Seite von Thomas Isalo. Die wollten mehr Ballscreens, mehr von dem, was wir aus dem europäischen Basketball von ihm kennen. Und scheinbar hat das Team ihn tatsächlich auch gewollt und will ihn möglicherweise dann auch behalten. Mal schauen, ob das jetzt passiert. Jetzt ist er mit Michael Malone plötzlich wieder ein überragender Coach auf dem Markt für nächste Saison.
Aber da muss man ja erstmal dann nochmal kurz reinstechen.
Aber also,
das ist ja auch noch das ein politischer Strippenzieher, dass ein Finne aus Europa kommend nach wenigen Monaten in der NBA einen Machtkampf gewinnt gegen einen etablierten Headcoach und sich dann da in die richtige Position schiebt, um da erfolgreich rauszukommen. Das ist ja wirklich was wir, glaube ich, noch nie gesehen haben.
Man muss dazu sagen, dass die Memphis Grizzlies wahnsinnig große Stücke halten auf Thomas Isalo, das auch schon vor der Saison taten. Wir erinnern uns, es gab ja schon einen gewissen Kampf auch mit Paris, die ihn eigentlich nicht gehen lassen wollten. Und dann gab es ein Buyout, das wohl sich in einer siebenstelligen Summe beläuft. Und wenn du so viel zahlst für ein Asset auf der Assistenztrainerposition, na, dann hast du natürlich ein großes Investment und möchtest nicht, dass der ja im Prinzip da steht und seine Ideen nicht wirklich umgesetzt bekommt. Und jetzt sind sie in einer Situation, wo aus meiner Sicht nicht mehr viel umsetzbar ist. Also Thomas Isalo braucht seinen Kader, Thomas Isalo braucht seine Vorbereitungszeit. Sie gehen jetzt, das war jetzt wirklich 10 Spiele vor Schluss der Saison, weiß nicht, wie viel sich da noch ändert, aber ich hoffe wirklich inständig, dass sie ihn behalten werden als Head Coach für die nächste Spielzeit und wir es dann mal in Full Flight sehen, dass wir es einfach mal über eine ganze Spielzeit sehen können. Währenddessen übrigens Entwarnung, ich weiß nicht, ob du die Szene gesehen hast heute Nacht, ich habe heute früh ein bisschen die Spiele durchgeskippt, wie ich es immer tue, und bin auf fürchterliche Szenen gestoßen. Jalen Wells, der Rookie der Memphis Grizzlies, der bei einem Dunk ganz schlimm auf dem Kopf gelandet ist. Es sah wirklich ungut aus. Er hat keine Kopfverletzung, keine schwerwiegende zumindest, so wie es aussieht, aber er hat sich das Handgelenk gebrochen, was ja auch schon schlimm genug ist, aber zumindest insofern nichts Schlimmeres. Super spannend, und wie du schon sagst, ich glaube, dass das Thomas Isalo-System, so wie wir es aus Europa kennen, für die Grizzlies deutlich besser geeignet ist, wenn ich dem Kader so durchgucke, als das, was sie da so bisher gespielt haben in dieser Saison. Und der Hauptpunkt war, es war wirklich unbeliebt bei den Spielern. Die Spieler wollten nicht so spielen. Ja, das mit diesen. Aus welcher oder was meinst du, ist der Grund dafür, wieso bei Spielern so ein, wenn man so möchte, experimentelles Offensivsystem nicht so ankommt?
Also das ist natürlich dann auch wieder jetzt, ich bin ja gar nicht so in den Köpfen von NBA-Rostern drin, aber ich weiß, dass sowas normalerweise auch nicht in wenigen Monaten auf die Beine zu stellen ist. Das ist was du wirklich quasi als eine Kultur haben musst. Und es ist spannend, dass du sagst, das erinnert dich oder hat so ein bisschen spanische Züge von der Nationalmannschaft. Was ist das große Ding auch der spanischen Nationalmannschaft? Kontinuität im Kader über Jahre, dann wirklich einen Spielstil entwickelt, der dann vielleicht auch schon in der Jugendmannschaften geprägt wird oder vorgegeben wird und dass du halt wirklich eine klare Idee hast, wie das aussieht. Und dann kann etwas natürlich dich in eine Lage versetzen, wirklich einzigartigen Basketball zu spielen und auch ultra erfolgreich zu sein. Ich sehe niemals, wie du in so einem Pressure Cooker NBA das reinschmeißt, und ich glaube nicht, dass du genug Buy-in kriegst für diesen Stretch. Also wenn du sagst, guck mal, wir spielen jetzt, ihr seid erfolgreich mit normalerweise im Ballscreen, kommt sofort in Situationen, wo ihr euch wohlfühlt und die ihr trainiert, seit ihr 10 seid, oder wir machen jetzt was ihr nicht kennt, was lange, lange Zeit braucht und wo der ein oder andere von euch wirklich auch ein klarer Verlierer sein wird, weil er 5 oder 10 Würfe weniger haben wird. So. Und ja, jetzt gucken wir mal, wie lange das dauert, bis es erfolgreich wird. Aber glaubt mir mal, das wird gut werden. Und kein anderer spielt so in der NBA, aber vertraut mir einfach mal. Das ist natürlich jetzt vereinfacht dargestellt, aber das ist schon, glaube ich, die Tendenz, die es sehr, sehr schwierig macht, sowas zu installieren.
Memphis Grizzlies jetzt aktuell auf Tabellenplatz 7 im Westen. Ich würde ganz kurz gerne mit dir auf diesen Wild Wild West gucken in der NBA, einfach nur als kleinen Ausschnitt. Es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Teams, die innerhalb von einer Niederlage sind. Eine Niederlageunterschied vor den letzten, ja, so 3, 4 Spielen der Saison. Es kann alles Mögliche passieren. Hast du ein Bauchgefühl aus dieser Gruppe? Ich meine, die Oklahoma City Thunder sind klar das beste Team der Liga. Gestern die Lakers wieder zerlegt. Im Osten sind es die Celtics und die Cavaliers. Aber dahinter,
zerlegt,
diese Gruppe.
Zerlegt. 100, es ist ausgeglichenes Spiel und Luca fliegt 7 Minuten vor Spielschluss raus.
Ja, für einen absoluten Bullshit-Call. Ne?
Ja. Dafür, dass er sich ein bisschen Richtung Fan irgendwie echauffiert. So. Also zerlegt auch nicht, vorher untergegangen gegen die Lakers. Also, ich bin schon bei dir. Ich glaube natürlich, dass es eine vielleicht fast historische Defense ist oder Zusammenstellung von auch defensiv begnadeten Spielern. Ich glaube immer noch, dass sogar auch bei dieser vermeintlichen Übermannschaft OKC die Frage nach der zweiten Banane immer noch zu stellen ist. Jalen Williams Playoff-Serie gegen Dallas letztes Jahr bleibt in den Köpfen. Da war er gerade in Spielen von 2 bis 4 wirklich, war es schwierig für ihn. Und dann manchmal passiert es eben so sehr, dass eine Mannschaft, dass es irgendwie, dass es NBA in den Playoffs manchmal so einfach wird. Okay, hast du einen Robin, der sich wohlfühlt auf der größten Bühne, oder hast du vielleicht sogar einen dritten Creator noch? Und ich hoffe zumindest, dass es noch näher dran ist, als es so jetzt aussieht, dass es nicht OKC und 7 andere super oder richtig gute Teams sind, sondern dass auch OKC vielleicht sogar ein Stück näher dran ist an den anderen 7, als wir denken. Und dass es dann wirklich eine Situation ist, die ich noch nie gesehen habe, dass du könntest mir, glaube ich, aus diesem Verfolgerfeld, von den Clippers bis Houston, würde ich nicht vom Stuhl fallen, wenn alle diese 7 Mannschaften oder eine dieser 7 Mannschaften, egal welche, in den Western Conference Finals ist.
Ja. Ja, absolut. Also Clippers sind legit, die Golden State Warriors sehen legit aus. Die Houston Rockets sind ein wahnsinnig interessanter Fall, weil die Zweiter im Westen, eine völlig vergessene Mannschaft, so in der Mitte der Saison, obwohl sie da immer in diesen Tabellenregionen waren. Alle waren nur so, ja, die werden schon noch fallen. Und sie waren einfach so, nee, wir fallen nicht. Amen Thompson ist insane, ist ein verrückter Spieler. Ich weiß nicht, wie in depth wir da jetzt gehen, aber Steph Curry brennt gerade einen der besten Monate wieder seiner Karriere ab, bis er dann auf Amen Thompson trifft, der ihn einfach face guardet über die komplette Spielzeit und ihn zu 3 Punkten hält in einem Spiel. Stephen Curry bei 3 Punkten. Ich meine, der wird natürlich dann auch den Ball los und so, aber es ist schon wahr. Also der Typ ist jetzt in seinem zweiten Jahr, einer von 2 Zwillingen, sein Zwilling Ossar bei Detroit, ganz ähnliches Profil. Der hat auch eine Thrombose, ist dementsprechend raus. Ich kann mich nicht erinnern, ich weiß nicht, wie viel du von ihm gesehen hast bisher, so eine singuläre defensive Gewalt auf dem Flügel. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesehen habe.
Ja, was ich nicht verstehe ist, wie er nochmal ein Level an Athletik und so an Energie auch und an, also es sieht ja auch aus, als könnte er das über 84 Minuten machen, anstatt über was, egal wie lang. Und dieses, wenn Leute daherkommen, die gar nicht, also wir verstehen das, wenn sowas wie Wemby oder sowas neu ist. Also das sieht ganz anders, oder ein Joel Embiid oder vielleicht ein kleiner Spieler, der super schnell ist. Aber jemand, der, wenn du einfach einen Haufen NBA-Spieler hinstellst und du fragst mich so, was ist so der Durchschnitts-NBA-Spieler, dann sieht der erstmal quasi aus wie Amen Thompson. Also, ja, er hat so längere, Gliedmaßen, so, keine Ahnung. Aber dass das dann nochmal eine Art, wie gesagt, so einfach nochmal eine Athletik, so eine fast twitch masslige Geschichte ist, die über allem liegt, was du so, das nur Auge normalerweise kennt, das ist schon speziell. Und wenn das gepaart ist mit der Einstellung, so ein Hardhead, Bauarbeiterhelm aufsetzender Spieler, dem das einfach großen Spaß macht, andere Leute zu zerstören, das ist eine besondere Kombination, ja.
Speziell lustig, weil die Kritik vor der NBA Draft mit den beiden Thompson Twins immer war, wir wissen nicht, wie ernsthaft die das mit Basketball nehmen, waren ja bei Overtime Elite, ne, bei dieser Academy, also so ein bisschen merkwürdiger, neuer, moderner Weg, wenn man so möchte, in die NBA, nicht über ein College, nicht über Europa oder so. Und ich glaube, da haben sie allen bewiesen, dass sie sehr, sehr ernst meinen. Okay.
Alte Beine, wie siehst du die alten Beine? Wie siehst du Golden State und Lakers? Ich meine, ich liebe sie eigentlich, die Zusammensetzung, ich liebe die Position. Es ist für mich einfach, dass der Weg mir zu lang wirkt und dass ihnen irgendwann die Körner ausgehen, beiden. Sowohl einem 37-jährigen kleinen Mann, der dann eben wirklich der hauptfokale Punkt ist von der Offensive, auch wenn er das jetzt, wie du sagst, in den letzten 6 Wochen grandios wird, dass er wieder brilliert, aber es ist für mich, der Weg ist, glaube ich, zu steinig. Und dann auf der anderen Seite, wenn du ketzerisch sagen willst, du hast eben einen alten und einen nicht durchtrainierten, egal wie begnadet sie sind und wie geil es manchmal aussieht, gerade mit Austin Reeves in dieser Verfassung als dritte Banane, auch da wirkt der Weg wieder ein Stück zu lang, oder? Wie siehst du das?
Ich glaube, die Lakers sind super gefährlich.
Siehst du, dass sie diesen Smallball, wir müssen alles gehen, wir müssen früh rotieren, wir müssen jedes Mal einen halben Meter früher da sein, weil wir keine Inside-Präsenz haben, weil wir kein Shot-Blocking haben. So, wir müssen so hart rebounden, weil sonst geben wir zu viele Offensiv-Rebounds ab. All diese ganzen Sachen, die du machen musst, plus 2 Stars, die, ja, jetzt auch wenn, ich weiß, dass Doncic letztes Jahr in den Finals war, aber trotzdem irgendwie immer noch, glaube ich, nicht mehr als Marathonmänner funktionieren oder nicht unbedingt als Marathonmänner funktionieren.
Ich meine, sobald wir in die Playoffs kommen, das ist jetzt eine alte Plattitüde, geht es um Matchups mehr als um die, Talentzusammensetzung eines Teams. Und ich sehe für die Los Angeles Lakers ein Matchup, das tatsächlich ihnen nicht liegt, und das sind die Golden State Warriors. Das wäre tatsächlich aktuell die Erstrundenserie. Die Golden State Warriors waren, glaube ich, das einzige Team der Liga, das froh war, dass Anthony Davis nicht mehr in Los Angeles ist und die dafür Luka Doncic haben, weil das ihnen voll in die Karten spielt. Anthony Davis, wer die letzten paar Jahre diese Duelle gesehen hat, Golden State gegen LA, Anthony Davis ist ein Golden State Killer. Zerlegt die Warriors im Alleingang. Jetzt, da die Lakers keine wirkliche Rim Protection mehr haben, ist das plötzlich ein Matchup mit der Art und Weise, wie die Warriors Basketball spielen, das deutlich in die Richtung von Steph Curry und Co. tiltet für mich. Abgesehen davon sehe ich kein wirklich schlechtes Matchup für die Lakers, inklusive der Oklahoma City Thunder. Und das ist für mich der entscheidende Punkt. Wir haben jetzt zwei Spiele gesehen innerhalb einer kurzen Regular Season Serie hintereinander. Und die Oklahoma City Thunder haben im Prinzip zwei Modi. Sie können entweder super big spielen mit Isaiah Hartenstein und Chet Holmgren. Gegen diese Lineups leckt sich Luka Doncic die Lippen. Ne? Mhm. Zwei Bigs, die er draußen in ISO attackieren kann. Und obwohl beide beweglich sind und obwohl beide schon auch Footspeed haben, um mitzuhalten, es ist halt Luka Doncic. Es ist Luka Doncic und du kannst ihn nicht halten in diesen Situationen als Big. Und wenn OKC klein geht, die Lakers spielen am allerliebsten klein. Das beste Lineup die ganze Saison über sind die Lineups, wo man gar nicht so genau weiß, wer ist jetzt die fünf. Ist es Hachimura?
Redick hat ja quasi Jackson Hayes nach 4 Minuten rausgenommen. Ne? Sie haben nur einen Center und den haben sie einfach bewusst auch, haben sich entschieden, ihn gar nicht zu spielen und sind über die weitesten Strecken wirklich dann mit Hachimura auf der 5 gegangen oder LeBron oder sogar Vanderbilt, wem auch immer.
Ja, und diese Lineups funktionieren fantastisch für die Lakers. Und wenn du mit diesen Lineups gegen OKC spielst, ich sehe sie da nicht so weit entfernt voneinander. Ich meine, OKC, klar, jetzt Ende der Saison, hat nicht mehr so viel, für was sie spielen, wie die Lakers. Schauen wir mal, ob es da nochmal einen Gang gibt von zuletzt.
Ich bin auch,
ja. Ich meine, der Gang, den, ja.
Ja, erzähl weiter, sorry. Ich bin auch voll bei dir. In einer Serie auf jeden Fall. Aber wenn sie nach 4 Wochen dann gegen OKC in den Conference Finals spielen würden, dann wüsste ich nicht, ob das zu vergleichen ist mit so einem Regular Season Spiel, was die Lakers unbedingt brauchen und OKC nicht so richtig braucht. Mal sehen.
Ja, letztendlich ist es auch wahrscheinlich recht simpel, runterzubrechen. Ich möchte einfach nicht in der Playoff-Serie stehen und auf der anderen Seite Luka Doncic und LeBron James sehen. Und dazu noch Austin Reeves, der seine Blumen bekommt natürlich. Er ist ein Los Angeles Lakers-Spieler, dementsprechend muss man sich bei ihm keine Sorgen machen, dass er übersehen wird. Aber die Entwicklung ist crazy. Die Entwicklung ist absurd. Umso mehr bedauert man es aus deutscher Sicht, dass er sich nicht entschieden hat, für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen. Das wäre schon nochmal krass, wenn man den hinzufügen könnte, weil der ist auf dem Weg, ein All-Star zu werden. Und das ist ein Potenzial, das ich zumindest in ihm nicht wirklich gesehen habe. Der als dritte Banane. Es ist natürlich alles tiltet so ein bisschen auf Playmaking. Defensiv hat dieses Team immer wieder große Probleme. Aber wenn diese drei zusammen auf dem Parkett stehen, good luck guarding them. Also das ist
ja, wir hatten das in der Übertragung, dass phasenweise quasi Austin Reeves den Ball nach vorne bringt und es ist ein Hornset, also wo die noch früher mal die zwei Großen quasi auf den, ich sag mal, verlängertem Ellbogen warten und dann hast du daraus 1000 Optionen und es ist quasi Austin Reeves bringt den Ball nach vorne und du hast ein Hornset und es stehen LeBron James und Luka Doncic stehen so und sind bereit daraus, was ich irgendwelche Split-Action-Plays oder sonst irgendwas zu machen und musst eigentlich wirklich kurz auf Pause drücken, denken so, was ist das für ein krasser Look? Und bei Austin Reeves ist einfach nur noch als Anmerkung, was ich wirklich auch, was man nicht unterschätzen darf, ist, glaube ich, dass er das Skillset hat, ja, dass er so schlangenartige Bewegungen, wie viel er den Verteidiger manipuliert, was er alle, wie smooth, ja, wie das alles aussieht, das ist alles schon. Das alleine würde reichen, aber ich finde es so krass, dass er in der Lage ist, die Entwicklung auch an der Seite von LeBron James gerade zu machen und aussieht, als wäre er super ready dafür, eben diese ganzen Verantwortung zu tragen, auch dieses Playmaking, wenn die zwei besten Verteidiger bei LeBron und Doncic sind und dann diese Closer zu attackieren. Er wirkt auf mich auch mental dafür bereit, an der Seite von einem Superstar zu spielen, wo wir auch viele Spieler schon gesehen haben, dass sie große Probleme damit, einfach mit dieser mentalen Geschichte haben. Es ist dieser Star oder diese große Rolle und Verantwortung neben den zwei Superstars ist, glaube ich, psychologisch nicht zu unterschätzen. Und er wirkt nicht so, als würde das ihm irgendwelche Probleme bereiten.
Na, Austin Reeves denkt zu jeder Zeit, dass er der beste Spieler auf dem Parkett ist. Und das ist aber, glaube ich, auch genau die Mentalität, die du brauchst, wenn du in der Rolle spielst, die Austin Reeves hat. Fantastischer Fund. Kurz noch angesprochen, natürlich Michael Malone gefeuert bei den Denver Nuggets. Genauso wie der GM, da geht alles den Bach runter, so ein bisschen. Der späteste entlassene Coach in der Geschichte der NBA, tied with Hubie Brown. Auch der wurde so ganz kurz vor Beginn der Playoffs noch entlassen. Es ist einfach eine komische Situation, wenn du den mit, also wirklich unangefochten besten Spieler der Welt hast und du irgendwie Jahr für Jahr jetzt in so komischen zwischenpersönlichen Geschichten steckst. Das ist ganz interessant, vielleicht, ich weiß nicht, inwiefern du da von behind the scenes ähnliche Power Struggles mal miterlebt hast, aber um was es scheinbar ging, ist auch, dass Michael Malone Spieler untergejubelt wurden in seinen Kader, die er nicht haben wollte, die aber dann der GM unbedingt haben wollte. Und dann gab es ständigen Streit zwischen GM und Coach und da, bis jetzt die Ownership gesagt hat, ja, dann feuern wir jetzt beide.
Ja, man muss man gar nicht weit gucken. Wir haben ja schon quasi über unseren, zumindest Magenta-Freund Dennis Bucherer gesprochen, der quasi einer der Gründe, warum er gegangen ist, was wir so wahrgenommen haben, ist eben, es muss ein neuer Point Guard her. Und es gibt angeblich ein Gespräch zwischen Manager Wöbke und Coach Wucherer. Und das da heißt, Dennis, was hältst du von Theodore? Und Dennis sagt, nee, eher nicht. Und dann sagt Manager, so wie was man so hört, ja, der sitzt halt schon im Flugzeug. Dennis, das ist Dennis' Version. Ja. Wöbke ist nicht glücklich mit der Version, sagt, so war es nicht. Und ist, auch da wird kurz vor Saisonende ein Trainer entlassen. Also, dass diese Dinge immer wieder passieren, ist auch klar. Und ich glaube, es gibt zwei interessante Struggles. Oft eben dann klar, wer entscheidet. Und dann ist es natürlich auch phasenweise, oder dann hast du natürlich als Mensch einfach den Instinkt auch, dass Leute wissen, also um diese Situation wissen. Also, wenn du jetzt, du möchtest ja deinen Anschlussjob haben oder irgendwann möchtest du wieder arbeiten, du möchtest im Idealfall sogar, dass deine Arbeit so klar wie möglich eingeordnet werden kann. Und wenn du dann Spieler vorgesetzt kriegst aus Coach-Sicht, die du gar nicht geholt hast oder wo du vorher vielleicht sogar gesagt hast, ey, das und das kann der nicht, der wird das nicht machen und dann liegst du eigentlich richtig, aber von außen wirst du kritisiert oder dein Job wird, deine Arbeit wird in Frage gestellt, obwohl du quasi dafür gar nicht verantwortlich bist, ist, glaube ich, schon sehr, sehr schwierig, dann komplett das Company-Man zu sein und das mitzunehmen und einfach dann im Zweifel dann auch verantwortlich oder einer auf die Mütze zu bekommen, obwohl du vermeintlich richtig lagst vorher.
Apropos Company Man, wir müssen mal rüber in Richtung Euroleague, glaube ich. Wir sagen noch kurz, die Orlando Magic mit Franz Wagner und Co. Werden in den Play-Ins sein, wahrscheinlich auf die Atlanta Hawks treffen und Dennis Schröder mit den Detroit Pistons ist bereits qualifiziert, werden vermutlich auf die New York Knicks treffen in der ersten Playoff-Runde. Auch das super interessant. Aber wir gehen rüber zu dem noch interessanteren Teil. Der letzte Spieltag der Euroleague. Chaos wird ausbrechen. Die Basketballwelt wird brennen, möglicherweise. Es gab gestern, ich schau nochmal, Timestamp, 19.14 Uhr, eine Mail, bei der man weiß, dass da Madness vorausging. Weißt du, die großen Werke, Stephen King, ja. In manchen Büchern von Stephen King kann man lesen, da ging's ihm nicht gut mental. Und man erkennt es direkt in den ersten Absätzen. Und so ging es mir gestern mit dieser Mail, weil ich weiß, dass dem ein schwerer Kampf mit der eigenen Sanity vorausgehen muss. Florian Weiß, unser hochgeschätzter Redaktions- Meister für Basketball. Schickt uns eine Mail mit allen möglichen Konstellationen des FC Bayern Basketball. Es sind ungefähr 19.000, die jetzt zu lang sind, um hier durchzugehen. So viel sei gesagt, es kann theoretisch noch bis auf Platz 4 gehen. In den allermeisten Szenarien geht es aber eher in Richtung der Play-Ins. Voraussetzung ist sowieso erstmal schon ein Sieg der Bayern im letzten Spiel der Euroleague Regular Season zu Hause gegen Fenerbahce Istanbul. Wir haben uns schon vor Wochen dieses Spiel so ein bisschen rausgenommen als etwas, bei dem wir gesagt haben, ja, möglicherweise spielt Fener ja um nichts mehr in diesem Spiel und möglicherweise ist es ihnen nicht mehr so wichtig. Aktuell Zweiter, ein Sieg Rückstand auf Olympiakos, ein Sieg Vorsprung auf Panathinaikos. Es geht nur um Platzierung für Fener, aber glaubst du, wir können dieses Spiel vorab als eins qualifizieren, bei dem Fener vielleicht sagt, ah, heute ist gar nicht so wichtig?
Also ich glaube nicht. Ich glaube nicht, weil es ist einiges passiert in Abschnitten oder Tabellenplatz 5 bis 10 und zwei maßgebliche Dinge sind aktuell, gibt es ja quasi eine Vierergruppe aus FS, Real Madrid, Barcelona und Bayern München. Und gerade FS spielt wie eine Mannschaft, die vielleicht eine der besten Mannschaften der Liga ist. Und Real Madrid sind immer noch die Königlichen. Sie spielen immer noch keinen fantastischen Basketball. Aber sie haben einfach immer noch, sie sorgen, also sie, du hast immer noch Respekt vor Real Madrid. Und ich glaube, dass daher der Tabellen, der Unterschied in der Tabelle, zumindest wahrgenommen von den Teams, die da beteiligt sind, ein großer Unterschied ist, ob du eine hohe Wahrscheinlichkeit hast, Real Madrid oder dieses heiße FS-Team zu spielen, oder ob du eine große Wahrscheinlichkeit hast, FC Bayern München zu spielen, die nach einer Saison, wo sie gefühlt alles rausgequetscht haben, jetzt auch dieses Maccabi-Horrorviertel hatten.
Ah.
Und es ist eine Mannschaft, du guckst dir die Tabelle an und es hat nichts damit zu tun, die Leistung von München irgendwie zu schmälern. Aber einfach, es geht darum, um die Wahrnehmung der großen Teams auf einen potenziellen Gegner. Und wenn du überlegst, willst du vielleicht eher Real Madrid spielen oder willst du Bayern München spielen, die einen Rekord haben von 19 und 14 und ein Plus-Minus-Verhältnis für die Saison von minus 7. Also nur um das einzuschätzen, die ersten 12 sind positiv, Anadolu Efes ist plus 143, Real Madrid ist 100 plus 75, Barcelona hinter Bayern München aktuell in Tabelle ist plus 125 und Bayern München ist minus 7. Das heißt einfach, du hast alle engen Spiele gewonnen, es gibt eine wahnsinnig dicke Diskrepanz zwischen deinen Heimspielen und deinen Auswärtsspielen, du hast einfach Magie wirken lassen, du hast ein Gefühl. Man erinnert sich noch an das Barcelona-Spiel, wo du die letzte Minute 11-2 gewonnen hast und da irgendwie nochmal dich weitergerettet hast. Und jetzt hattest du eben eigentlich wirklich einmal ein Horrorviertel und hast vielleicht das erste Mal neben dem Bologna-Heimspiel wirklich was liegen lassen. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die Mannschaften da oben tunlichst vermeiden wollen, FS und Real zu spielen und es sehr, sehr präferieren würden, FC Bayern München zu spielen. Und die Wahrscheinlichkeit besagt daher, dass du sehr viel lieber Zweiter wirst als Dritter. Panathinaikos hat den direkten Vergleich vor Fenerbahce. Das heißt, würde Fenerbahce verlieren und Panathinaikos gewinnen, würde Panathinaikos Zweiter werden und damit eben die Play-In-Teams spielen und damit die Wahrscheinlichkeit wäre damit deutlich größer, München zu erwischen oder wen auch immer, Roter Stern Paris. Und nicht die Mannschaften, die meiner Meinung nach aktuell wirklich deutlich stärker einzuschätzen sind.
Bayern mit einer Clutch-Game-Bilanz von 8-3, also 5 Punkte Abstand in den letzten 5 Minuten, so wie es bei uns kategorisiert ist. Nur Olympiakos besser, gleichzeitig, du hast es schon erwähnt, das einzige Team aus den ersten 12 mit einem negativen Net-Rating. Und jetzt, also dieses Spiel gegen Maccabi, ich glaube, wir können es nicht einfach nur so zur Seite schieben. Das ist eins der verrücktesten Basketballspiele, die ich je gesehen habe. Inklusive einem Carson Edwards, der zwei Euroleague-Rekorde bricht, die meisten Punkte ever in einem Viertel, die meisten Dreier ever in einem Viertel, 9 von 18 von der Dreierlinie geht, alles ist entschieden, alles jubelt, alles feiert, die Sektkorken knallen, man hat schon gesehen, die Lobeshymnen auf Carson Edwards, seine Entwicklung, was für ein Spieler, unfassbar. Und ich meine, die stehen ja immer noch. Und dann schaffst du es. Es ist ganz merkwürdig bei den Bayern manchmal. Weil ich habe manchmal das Gefühl, dieses Team ist tot. Ne, also die Niederlage gegen Virtus Bologna, da hatte man das Gefühl, oh Gott, dieses Team ist tot. Die Niederlage gegen Baskonia, oh Gott, dieses Team ist tot. Und aus diesen Situationen kamen sie dann immer wieder zurück und ziehen irgendwo was raus und was man in den letzten Jahren nicht von ihnen gesehen hätte. Und dann haben sie diese Situation der absoluten Euphorie eines unfassbaren Viertels, ich hatte mich an Klay Thompson gegen die Sacramento Kings damals erinnert. Das war unfassbar und dieses Momentum verpufft dann so. Es war unbegreiflich. Ich kann es immer noch nicht fassen. Dieses Spiel ist eine Woche her und ich habe immer noch gefühlt meinen Laptop hier offen vor mir und schaue auf den Endstand von 93-90 für Maccabi. Und ich kann es nicht glauben, dass sie dieses Spiel verloren haben. Ich kann es nicht glauben.
Ja, es ist unglaublich bitter. Ich fand, es geht ja so wirklich quasi sofort los im vierten Viertel. Es war auf jeden Fall eine Nervengeschichte. Es gibt natürlich alle möglichen Varianzen im Basketballspiel. Du kannst offene Würfe nicht treffen. Du kannst irgendwo was, der Gegner kann heiß laufen. Das Spiel geht los und die München hatten Probleme, den Ball einzuwerfen, den Ball über die Mittellinie zu bekommen. Also die solidesten, die rock solid Spieler, die Nick Weiler-Babs, die Nils Giffey, mit einfachen Fehlern. Ich weiß nicht, ob du den Turnover noch im Kopf hast, wo Nick Weiler-Babs über die Mittellinie kommt und dann hat das Gefühl, er wird vielleicht gefoult, dann springt er schon einfach ab, weil er vielleicht drei Freiwürfe holen will und schmeißt den Ball wieder zurück. Dann ist es over and back. Also es ist wirklich so Rückspiel. Das sind haarsträubendste Fehler dabei gewesen. Und wir haben ja davon gesprochen, dass Maccabi eine sehr, sehr gute Mannschaft ist in den letzten Wochen. Aber eben auf dem Papier sieht das noch schlimmer aus. Also es ist eben, Jalen Hort spielt keine Sekunde. Es ist ein Career-Game vom 19-jährigen Omar Meyer. Der hat in dieser ganzen Saison 2 Körbe gemacht und macht 11 Punkte in 13 Minuten. Es ist ein Career-Night von Jimmy Clark III., der seit 8 Spielen erst da ist. Und 20 Punkte macht in 23 Minuten. Es ist eine Career-Night von Rafi Menko, der irgendwie auch nur in 5 Spielen eingesetzt wird und irgendwie einmal 4 gemacht hat und einmal 3 und jetzt macht er 10 Punkte in 13 Minuten. Es ist
Gianni Bartolomeo trifft auf einmal kurz vor Schluss einen tiefen Stepback, weirden, komischen Dreier, den er die ganze Saison
aber es ist
noch
eben
nicht
auch, es ist eben auch, du sprichst dieses Viertel von Carson Edwards an, was natürlich jetzt unter den Tisch fällt, mehr oder weniger. Aber in dem historischen Viertel, mit dem historischen Edwards, wo alles 8 Dreier, da macht Bayern 30 Punkte. Sie geben aber in Viertel 2 gegen Rafi Menko und seine Freunde 31 ab. Und in Viertel 4 32 Punkte ab.
Ja.
Also das setzt das schon in ein Verhältnis, dass du sagst, am Ende hat Bayern auch wirklich kein gutes Spiel gezeigt. Die Nerven sind ihnen durchgegangen. Ist schwierig in Alexander Nikolic. Maccabi ist ein unangenehmer Gegner. Aber du hattest am Ende, hattest du selber auch als Münchner Sicht ein Viertel und nicht unbedingt als Mannschaft, sondern du hattest ein gutes Viertel, weil ein Spieler sich völlig verloren hat und Historisches geleistet hat. Ansonsten war es kein besonders gutes Spiel vom FCB. Aber es gab eben auch super wenig richtig schlechte Spiele von Bayern München, zumindest wo du dachtest, die müssen sie gewinnen. In diesen Situationen haben sie die Dinger eigentlich eingefahren. Und wie gesagt, wenn du das auf 34 Spiele rechnest, hast du so gut wie kaum was liegen lassen. Du lebst über deinen Verhältnissen. Und es ist natürlich jetzt einfach einmal so unglaublich bitter, dass es so gefühlt so kurz vorm Ziel ist. Weil wenn wir jetzt in die Konstellation gehen, macht diese Niederlage einfach einen gigantischen Unterschied. Wenn es jetzt um die Wahrscheinlichkeiten geht, wie die Saison enden wird für FCB.
Du bist jetzt Siebter vor diesem letzten Spiel. Siebter Platz gibt dir Heimvorteil in diesem Play-In-Spiel. Wir wissen alle, wie gigantisch der Heimvorteil ist für die Bayern. 13-3 im SAP-Garten, 6-11 auswärts. Du hast das Feld dahinter, Barcelona, Roter Stern, Paris, all diese Teams könnten theoretisch noch vorbeiziehen. Wie gesagt, die ganzen Konstellationen ist, glaube ich, für den Podcast auch wenig interessant, wenn wir die jetzt alle durchgeben.
Naja, so viel sei gesagt. Barcelona hat Virtus zu Hause. Wir gehen fest davon aus, dass Barcelona das Spiel gewinnt, dass sie auf 20 stellen. So, das heißt, sogar wenn Real Madrid spielt bei Partizan. Es ist ein spektakuläres Spiel. Partizan ist zwar schon raus, aber Partizan hat natürlich noch super viel Wut im Bauch, weil der Yabusele Bodyslam aus der Playoff-Serie vor 2 Jahren ist noch in den Köpfen der Serben. Da können wir uns sehr sicher sein, die würden natürlich gerne Real Madrid ins Play-in-Tal der Tränen stoßen. Trotzdem immer noch ein gewinnbares Spiel für Madrid. Das heißt, und Barcelona ist das, in diesem Vierervergleich ist München gerade auch auf 7, weil sie die Spiele gegen Barcelona gewonnen haben. Das heißt, sollte München verlieren, Barcelona aber gewinnen und die auch einfach aus diesem Block raus sind, München hat den direkten Vergleich nicht gegen Real Madrid, nicht gegen Efes, auch nicht gegen Paris. Paris spielt zu Hause gegen Alba, wo wir auf jeden Fall uns auch sicher sind, dass sie auf 19 schalten. Also München hat wenig Trümpfe in die Hand, denn den einzigen direkten Vergleich, den sie haben, ist Barcelona. Und Barcelona wird auf jeden Fall auf 20 stellen. Das heißt, sollte München nicht gewinnen und auch nicht auf 20 stellen und in Schritt gleich quasi mitmarschieren mit den Katalanen, dann kann der Abstieg also wirklich brutal werden.
Ja, und wenn du, also du möchtest sowieso nicht im Play-in sein, das generell nicht. Ich meine, das Play-in ist immer noch ein Erfolg für die Bayern, das möchte ich gar nicht schmälern, aber du möchtest natürlich, wenn du die Wahl hast, nicht in dem Play-in sein und speziell nicht in dem neuen 10-Matchup, wo du dann zwei Spiele gewinnen musst, möglicherweise beide auswärts.
Ja, das ist der Unterschied. Der Unterschied ist fast, du wähntest dich schon in einer Serie mit Monaco und jetzt einfach nur ein Gefühl für eine Serie gegen Monaco, und der Unterschied ist jetzt wahrscheinlich ein direktes Do-or-Die-Spiel mit Belgrad. Und danach ein direktes Do-or-Die-Spiel mit Real Madrid. Und das ermöglicht dir dann vielleicht eine Serie gegen Olympiakos. Das ist der Weg, der wahrscheinlichste ist. Im Gegensatz zu eine Serie Best of Five gegen Monaco. Und das ist schon ein eklatanter Unterschied.
Es ist aber irgendwie auch so ein bisschen typisch für diese Bayern-Saison, dass es dann eben nicht smooth geht. Und man würde jetzt fast erwarten, es nach dem Tal der Tränen, nach dieser Maccabi-Niederlage, wie die Bayern normalerweise auf solche Situationen reagiert haben in dieser Saison, ist mit einer brutalen Antwort. Man hat es verloren in der Liga gegen Ratioform Ulm. Okay, Ulm ist eine sehr, sehr ernstzunehmende Mannschaft, die wirklich alles getroffen hat von überall. In diesem Spiel. Hinspiel gegen Fener. Vielleicht können wir hier, wenn wir eh auf die Playoffs zugehen, ne? Wir werden eh viel über Matchups sprechen. Wir werden über individuelle Spiele sprechen. Hinspiel Fener. 87-76 für Fenerbahce Istanbul. Wenig überraschend. Nigel Hayes-Davis mit einer überragenden Performance. 25-8. Die Bayern in diesem Hinspiel mit einem Carson Edwards, der so funktioniert hat wie üblich mit 24 Punkten. Rotationsmäßig hatten wir noch ein bisschen eingesteuerte Zeit von Jebo. Wir hatten 6 Minuten von Ivan Katschenkov in diesem Spiel. Ansonsten ist natürlich Oscar da Silva derjenige, der jetzt fehlt. Der hat ein gutes Spiel gemacht gegen Fener. Eine gute Antwort gegen viele der Lineups. Ich habe es gestern Abend nochmal durchgeskippt. So ein bisschen. Tatsächlich die Beweglichkeit durchaus wichtig, auch in der Art und Weise, wie man da zumindest versucht hat, was wegzunehmen. Die Fener mit einem guten Shooting-Abend haben sie aber auch, also haben offene Würfe bekommen, noch und nöcher, und speziell eine durchgehende Problematik in der ganzen Saison, dass die Bayern niemanden vom Korb weghalten können. Und damals muss man auch sagen, Fenerbahce nicht in Vollbesetzung. Das war noch die Zeit, als alle Guards fehlten. Mittlerweile haben sie ja Eric McCollum nachverpflichtet, der super spielt. Mittlerweile ist auch Wade Baldwin wieder mit von der Partie. Wir gehen also schon unter gewissen anderen Voraussetzungen rein. Es ist mal wieder, so wie es für mich aussieht, Per, ich glaube, wir müssen defensive Varianten der Bayern gar nicht so wirklich durchgehen. Weil ich glaube nicht, dass Bayern eine Möglichkeit hat, Fener wirklich zu stoppen. Ich glaube, es muss ein Shootout sein.
Es ist Heil im Dreier gesucht, du sagst es. Ich finde, das sind für mich die Matchups, die schwieriger sind für München, ohne klassischen Fünfer, viel Physis, viel Athletik, viel geswitcht. Und du hast Oscar da Silva genannt, das war ja auch schon so ein bisschen die Personalie, die wir mit dieser Paris-Niederlage in Verbindung gebracht haben. Das sind eigentlich genau die Momente, da brauchst du ihn. Da brauchst du eine defensive Vielseitigkeit. Und das Spiel war für mich auch ein Stück deutlicher, als das Ergebnis hergibt. Also Bayern mit einem super ersten Viertel, 8 vorne, und verlieren dann die letzten drei Viertel quasi mit 18 Punkten und sahen da über für mich eigentlich nie so aus, als wäre Fenner für sie ein gutes Matchup. Aber wie gesagt, es ist der SAP-Garden, du sagst gerade typisch für eine Bayern-Saison und ich weiß einfach immer noch nicht, was, du kannst mir alles erzählen, was typisch für die Bayern-Saison ist, egal welcher Ausgang, es kann auch diese unfassbare Reaktion sein und sie schießen, keine Ahnung, sie schießen 17 Dreier rein und sie gewinnen das Spiel gegen Fenner mit 104 zu 85, aber so meine strenge Ratio, Basketball-Ratio sagt mir, diese Teams sind die, die München am wenigsten liegen. Du kannst eben nicht diese Vogtmann, Pick and Pop, wir machen alles weit, Geschichten so effizient spielen, wenn einfach so brutal von ab Minute 1 fast alles weggeswitcht wird und du immer wieder in diese 1 gegen 1 Matchups musst und einfach du Spielfluss verlierst. Ja. Aber wie gesagt, wer weiß, im SAP-Garden herrscht die rote Magie dieses Jahr und vielleicht haben sie noch ein Wunder im Petto.
Für mich entscheidend, und so war es im Hinspiel auch schon, der entscheidende Mann. Gerade Switch, 1-gegen-1 Situation, kleinstes Mismatch nutzen, Devin Booker. Devin Booker back nach dieser Verletzung, sah gegen Maccabi ein bisschen verloren aus. Wer möchte es ihm verdenken, nachdem er da ewig raus ist? Jetzt gegen Ulm nicht gespielt. Ich gehe ja davon aus, dass er gegen Fenerbahce spielen wird.
Ja.
Für mich ist er der entscheidende Mann. Wenn er halbwegs diese Form erreichen kann, weil das ist, wie du schon gesagt hast, das Konzept bei Fener ist, sie leben damit, dass auch mal ein Guard dann verteidigen muss. Sie haben ja auch die Personalien dafür, ne? Wade Baldwin hat eine gewisse Länge. Der Einzige, den sie da oft ein bisschen schützen, ist Eric McCollum, wo sie dann versuchen, ein bisschen aggressiver über die Blöcke zu gehen oder zu Scram switchen, also abseits und das Ball ist dann gleich den nächsten Switch zu inkorporieren. Das ist tatsächlich auch ein System, das für Fener überraschend gut funktioniert angesichts der Tatsache, dass die so wenig Spielpraxis zusammen haben. Also das ist egal, Eric McCollum kam ja spät, Wade Baldwin, wie gesagt, erst spät wieder eingestiegen nach längerer Verletzung, aber es sieht tatsächlich defensiv so aus, als würde da alles ineinander greifen aktuell. Aber da muss Devin Booker jeden Vorteil nutzen, den er kann, hat im Hinspiel das getan. Ich bin mir aber nicht sicher, wie war dein körperlicher Eindruck von ihm im Maccabi-Spiel?
Er sah erstmal von außen, ich meine, er hatte jetzt auch da, weil da auch wieder viel geswitcht wird, jetzt nicht diese typischen Nikola Bepp-Eliup-Anspiele, war jetzt kein, nicht als physisches Biest zu deklarieren, hat ein, zwei wichtige Dreier getroffen, um auch mal eine Blutung zu stoppen, aber ja, er sah aus wie jemand, der eher ein sehr guter Spieler, der von einer Verletzung zurückkommt. Also ja, du hättest ihn jetzt nicht im Beast-Mode wahrgenommen. Natürlich absolut logisch, dass er gegen Ulm nicht spielt. Auch das Ulmer Ergebnis soll auch da nicht die Ulmer Leistung schmälern, aber würde ich erstmal ausklammern. Da gibt es für mich keine Erkenntnisse. Wenn du das Spiel vor dem gigantischen Spiel ist, für mich einfach dann da zu vernachlässigen. Ich weiß es nicht. Ich finde gerade diese immer noch sehr physischen Guards zu overpowern, da ist der Unterschied ist das schon einfach gering. Und diesen kleinen Unterschied, da würde ich mich sehr viel wohler fühlen, wenn er noch zwei, drei Spiele gemacht hätte, als wenn er jetzt gezwungen ist, da jetzt sofort der Heilsbringer zu sein im zweiten Spiel nach einer 8-wöchigen Verletzung.
Ja, du gehst unter keinen Umständen als Favorit in dieses Spiel.
Ja, und am Ende bist du trotzdem 12-3 zu Hause bisher. Ja. Also, oder was auch immer. 13-3 zu Hause. Ja. Und wir reden davon, es müsste ein Wunder sein, dass sie ein Spiel gewinnen. Es ist halt auch dann vielleicht dann zu viel des Guten. Matchup schlecht. Aber who knows?
Ja. Was für ein Spiel. Man zählt die Minuten runter auf dieses Spiel, auf den Spielbeginn. Es ist einfach massiv, nicht nur für die Bayern, sondern ja auch für aus Baguetter Sportsicht, ne, in welcher Form und wie wir weiter berichten von dem Spiel. Es geht los am Donnerstag um 19.30 Uhr im SAP-Garten mit Michael Körner, Jan Lüdecke und Per Günther als Experte. Mhm. Also du wirst vor Ort sein. Ich werde mich währenddessen Paris gegen Alba Berlin kümmern. Im möglicherweise letzten Euroleague-Spiel für Alba. Weiß nicht, ob du die. Muss ich gar nicht fragen. Du standst ja neben ihm, neben Marco Baldi beim Interview, das er gegeben hat im Rahmen des letzten Euroleague-Heimspiels. Es gab jetzt keine ganz klare Aussage, aber er wirkte jetzt nicht so auf mich, was Marco Baldi da in dem Interview gesagt hat, als wäre man auf jeden Fall nächstes Jahr wieder dabei in der Euroleague. Es ist ja auch was er schon öfter erwähnt hat, was er in dem Interview sagt. Es gibt irgendwie Uneinigkeit in der Art und Weise, wo die Liga hingehen soll unter den Teams, die die A-Lizenz haben. Und diese Unsicherheit ist dann auch was dazu führt, dass die restlichen Teams, die keine A-Lizenz haben, also diese Umlage, dass man quasi zahlen muss für diese temporäre Lizenz und damit auch die größeren Teams oder die beständigen Teams mitfinanziert. Was hast du für einen Eindruck mitgenommen vom möglicherweise letzten Alba Berlin Euroleague-Heimspiel für eine lange Zeit und von diesem Interview mit Marco Baldi?
Ah, ich glaube, es hörte sich für mich nicht so, oder gar nicht vielleicht das, es ist vielleicht eher ein kleines Puzzleteil in dem großen Ganzen, was sich so anhört, als ja, würde es da vielleicht auch zu Ende gehen zwischen der Euroleague und Berlin. Das ist jetzt, glaube ich, ja, jetzt, wenn wir die Brotkrumen mit immer aufgelesen haben in den letzten Wochen und Monaten, glaube ich, nicht so überraschend ist. Naja, es gibt ja vielleicht neue Optionen auch hier zukünftig in Europa, wo man mitspielen kann. Aber ja, es ist, und man muss auch einfach, wie gesagt, man muss einfach beobachten, was passiert in der Euroleague. Es ist viel denkbar. Es ist denkbar, dass wir nächstes Jahr eine Liga haben mit Dubai. Es ist denkbar, dass CSKA Moskau bald wieder dabei ist. Es ist denkbar, dass, keine Ahnung, dass die spanischen Vereine vielleicht irgendwann nicht mehr dabei sind und sich einer NBA Europe anschließen. Also es ist so unübersichtlich, dass ich auch, ich bei mir merke, mir selber manchmal, dass ich auch immer verhalten bin, Sachen zu lesen oder Sachen jetzt wieder dann, also mich zu in Sachen reinzustürzen, weil ich finde einfach, wir haben einfach so wenig Informationen von außen oder in meiner Position zumindest, war jetzt auch gerade ein großes Euroleague-Shareholder-Meeting, wo auch wieder Sachen rausgesickert sind, aber ich glaube fast, dass du vielleicht zumindest den Sommer abwarten musst und wirklich dann einmal dich hinsetzen musst und versuchen, alles zusammenzutragen, was halbwegs wirklich stichfest ist und dann gucken, ob man darüber spricht, aber es ist einfach, es sind zu viele kleine bewegliche Teilchen gerade. Aber wenn du mich fragen würdest, glaubst du, dass nächstes Jahr Berlin in der Euroleague spielt, würde ich sagen, nein, glaube ich nicht. Nee.
Glaube ich auch nicht. Es waren jetzt 6 Jahre in der Euroleague ununterbrochen. Weiß nicht, ob es fair ist, aber siehst du diesen Stint Euroleague als etwas Positives? Weil es ist ja schon auch gerade in den letzten Jahren mit viel Negativität verbunden.
Ja, es ist Recency Bias natürlich. Ich fand insgesamt wäre das ein super Fit gewesen, wenn du dieses, du hast eine aufregende Stadt, du hast einen aufregenden Basketballstandort mit einer tollen Halle und du hast eine Organisation, die Dinge anders machen will und die begeistert hat über Strecken mit ihrem Basketball, weil der eben auch anders aussah, anders sich angefühlt hat. Und das, was Baldi auch im Interview gesagt hat, was man nie vergessen darf, ist dieses, wenn du wenig finanzielle Möglichkeiten hast, musst du irgendwo Risiken eingehen, du musst ein bisschen die Würfel rollen lassen und manche Dinge haben sich einfach brutal ausgezahlt. Sie haben das, was dem vom Geld her möglich hätte sein sollen, deutlich übertroffen. Vielleicht nicht immer in Ergebnissen. Also es gab auch in der Euroleague mal einen tollen Start, da startest du 4-0 oder 3-1 und dann verlierst du 12 hintereinander und trotzdem hast du irgendwie zu der Zeit guten Basketball gespielt, warst so nah dran, hast Spaß gemacht, das sah gut aus und so eine Rolle, oder das hat absolut für mich eine Daseinsberechtigung in der Liga, wo die ersten 10 um die Play-ins oder um die Playoffs spielen, um die Krone spielen und du hast eben 8 Mannschaften, die von denen keiner absteigt und dann ist das für mich glasklar eine Daseinsberechtigung, ein Projekt, wo ich einfach sage, okay, heute kommt Alba, die sind gefährlich, das ist eben das Ding, das sein muss, die sind gefährlich und ich sehe ein paar junge Spieler und ich sehe einen Basketball, der anders aussieht, als was ich sonst sehe. Und das war schon für mich trotzdem eine Erfolgsgeschichte, auch wenn der Record das nicht unbedingt immer wieder gespiegelt hat und die letzten 2 Jahre sind einfach bitter, aber für mich war der 6-Jährige dann insgesamt trotzdem deutlich positiver als das, was wir jetzt die letzten 2 Jahre gesehen haben.
Ja. Ja, das wird, es sind ungewisse Zeiten im europäischen Basketball, wie das weitergeht, wer sich einschaltet, wo. Man kann tatsächlich sagen, also man hört, ich höre von 5 verschiedenen Leuten 5 verschiedene Versionen derselben Geschichte, Woche für Woche. Also man kann, ich kann tatsächlich überhaupt nichts vorhersehen oder voraussagen. Es wäre auf jeden Fall schön, wenn wir Alba Berlin nach wie vor auf hoher Ebene Competition sehen. Jetzt geht es natürlich für Alba auch erstmal darum, dass man das in der Liga, in der heimischen, in der BBL irgendwie geregelt bekommt, dass man nicht die Postseason verpasst. Da ist ja noch einiges offen an Spielen, aber dennoch, das also langsam wird es dann auch Zeit. Ich glaube, für die BBL ist es noch ein bisschen zu früh, um auf so Konstellationen zu gucken. Das machen wir dann vielleicht, wenn wir ein bisschen fortgeschrittener sind in der Saison nochmal. So haben wir jetzt mal die NBA und die Euroleague abgebildet. Es ist natürlich absolute Nut-Crunch-Time. Ich möchte noch eine Sache kurz erwähnen. Wir haben vorab darüber gesprochen, wir haben so ein internes Voting gemacht über die All-Euroleague-Teams beim Magenta Sport. Wurde, glaube ich, auch in der Konferenz letzten Donnerstag immer mal wieder vorgebracht, die Ergebnisse. Das sparen wir uns auf, sage ich, Per, für wenn wir unsere Awards machen. Wir werden ja irgendwann noch eine Awards-Folge machen, dann lassen wir das mit einfließen. Aber
wir haben jetzt noch 5 Minuten. Du kannst ja eine Sache raus. Wir müssen ja mittlerweile gar nicht mehr die Awards-Folge machen oder auch nicht die Abstimmungsfolge, sondern es ist ja quasi, wir sollten das eher so direkt ummünzen und offener herangehen und sagen, Bastis Ärger mit den Ergebnissen oder mit den Awards. Das ist ja auch das viel Spannendere. Möchtest du uns vielleicht schon mal einen kleinen Teaser geben? Möchtest du dir schon mal eine Sache rauspicken, die du absolut abartig findest, die du pervertiert findest, was deine Magenta-Kollegen so abgestimmt haben?
Ich öffne
du dich
die
vielleicht
Ergebnisse
auch selber
gerade noch mal,
wirklich deutlich auch distanzieren möchtest.
Der schockierendste Titel. Nick Weiler-Babb, Defensive Player of the Year in unserer Abstimmung. Ich weiß nicht genau, wie es ein Perimeter-Spieler von der drittschlechtesten Defense der Euroleague. Er spielt eine super offensive Saison, aber er ist nicht der Defensive Player of the Year. And nowhere close to it. Die defensiven Lineups mit Nick Weiler-Babb sind nicht gut, so wie alle defensiven Lineups der Bayern. Und sie werden durch Nick Weiler-Babb auch nicht besser.
Ach, come on. Ja, natürlich werden sie besser, natürlich. Das Auge sagt es.
Die Stats nicht. Überhaupt gar nicht, tatsächlich.
Die Stats. Du kommst mir jedes Mal mit irgendwelchen Plus-Minus 3-Steps Basketball. Jetzt frage ich dich mal eine Frage. So, mein Freund, wer ist denn laut deinem komischen Zahlenwerk Plus-Minus, wer hat das schlechteste defensive Rating bei Partizan?
Das schlechteste oder das
beste? Ja, das schlechteste individuelle. Mit 116,8. Es ist Isaac Bonga. So, und damit möchte ich nichts mehr hören von irgendwelchen Zahlen und irgendwelchen, ich habe hier was rausgesucht, weil meine Augen sagen mir, Isaac Bonga ist ein brutaler Verteidiger. Und eine Mannschaft verteidigt nicht besser, wenn Dwayne Washington Jr. auf dem Feld ist, als wenn Isaac Bonga auf dem Feld ist.
Ja, möglicherweise doch. Aber dann geht's nicht um den individuellen Spieler, sondern um die Teamkonstruktion. Aber das hindert.
Wiesel dich da nicht raus mit irgendwelchen, mit Verständnis von Stochastik und so. Ich möchte einfach jetzt ein bisschen in Mikro schreien und dir sagen, dass du nicht immer mit irgendeiner komischen Zahl kommen kannst und mir dann irgendwas erzählen willst. Nick Weiler-Babbs Lineups sind besser, wenn er drin ist, dann verteidigen sie besser.
Das stimmt. Aber immer noch sehr schlecht.
Immer noch schlecht.
Gesagt, das schlechteste
Defensiv-Rating. 24 Sekunden Moment. Uhr läuft ab. Es hat ein gegnerischer Guard den Ball. Jemand musste das Spiel defensiv gewinnen. Wen rufst du an? Ja, es ist natürlich Nick Weiler-Babb.
Fuck Campazzo. Fate of the Universe. With Kevin the fate Panther, of the universe on the line. James. I want Iguodala. Das ist dein Moment gerade. Also du hast gerade gesagt, das schlechteste Defensiv-Lineup bei Partizan mit Isaac Bonga ist bei 116,1, ist das Defensiv-Rating
8,
mit Isaac Bonga.
Also ja, zumindest, wenn du seine On-Off, seine Zahlen rausnimmst, bei 3 Steps.
Ja, On-Off sind 116,1, was ich habe, ist auch nicht der riesige Unterschied. Nick Weiler-Babbs Defensiv-Rating ist 116,6, 0,5 schlechter im Schnitt, wenn er auf dem Parkett ist. Es reicht für mich nicht für den Titel Defensive Player of the Year, wenn du der beste Verteidiger in einer katastrophalen Defensivmannschaft bist. Okay. Da passt irgendwas nicht zusammen. Und es geht schon auch um Impact, ne? Es geht schon auch um Value und wie viel Wert du hinzufügst zu einer Defensive. Und Nick Wallabep kann Kraft seines Amtes als Perimeter-Spieler nicht so viel hinzufügen, leider, wie manche großen Spieler. So ist es halt nun mal einfach im Basketball. Oft gerade mit den Regeln im europäischen Basketball, mit keine Defensive Free Seconds und so weiter und so fort. Und die Vorstellung, dass jemand, es wäre so, wie wenn der MVP der Liga von Alba Berlin kommen würde. So ist es, wenn Nick Wallabep der Defensive Player of the Year ist. Da kann der Eye-Test noch so gut sein. Du kannst nicht in der schlechtesten Defense der Liga spielen und Defensive Player of the Year sein. Irgendwas passt da nicht zusammen. Das kann nicht sein.
Ja, okay. Aber dann wendest du, wärst du einfach mit Tavares, Schmavares gewonnen, oder?
Natürlich Tavares. Es ist natürlich Tavares. Der kann solange er spielt, würde er den Titel auch gewinnen. Ne, ich weiß, dass wir alle auch gerne Counterpicks nehmen und ich will auch gern was anderes sagen. Ich habe einen Shoutout gegeben an deinen Boy, Jaron Blossom Game, in dem Voting. Ein Spieler, der im Eye-Test gut verteidigt, ein Spieler, der laut den Zahlen gut verteidigt und ein Spieler, der in einer richtig guten Defense spielt, war bei mir auf Platz 2 im Voting. Würde ich auch dabei bleiben. Aber Eddie Tavares ist unangefochten der Spieler mit dem größten defensiven Impact in einer richtig guten Defense, auch in diesem Katastrophenjahr bei Real Madrid. Der klar beste Verteidiger in einer der besten Defensivmannschaften der Liga mit einem singulären Impact. Wenn du ihn aufs Parkett stellst, egal wer die anderen vier drumherum sind, hast du eine Top-5-Defense in der Euroleague.
Bin ich bei dir. Er war auch bei mir auf der Nummer 1, auf der 1.
Ja, ja.
Aber bei mir war auch Nick Wallabep auf der 1.
Ja?
Und auch Isaac Bonga. Ja, es war ein bisschen deutsch gefärbt, deutsche Brille, was soll ich sagen?
Ja.
Die waren einfach. Ich habe halt viele München-Spiele gesehen und auch viele Partizan-Spiele. Ja.
Weißt du, was ich getan habe dafür? Ich habe Nick Wallabep ins First Team All Euroleague gewählt. Mein Nick Wallabep war First Team. Ich habe viel zu viel Zeit verbracht damit, wie immer. Ich habe Zahlen gewälzt ich habe wirklich 2,5 Stunden investiert oder so. Und ich bin alle Kandidaten durch, immer wieder und immer wieder gedacht, es kann ja nicht sein, Nick Wallabep. Ich meine, die Stats sind gut, aber sie sind jetzt nicht so beeindruckend. Impact-Metriken, alles schreit mich an. Win-Shares, Box plus minus, Value over Replacement Player, alles, was man so gerne mal anguckt für solche Metriken, für solche Wahlen. Nicht Mann,
alles, was du gerne anguckst.
Was ich mir gerne
anguck. Nicht was Mann.
Okay. Alles hat mich angeschrien, dass Nick Wallabep ins First Team All Euroleague gehört. Und dann habe ich gesagt, you know what, fuck it. First Team All Euroleague.
Bei mir war er tatsächlich im zweiten Team. Aber mach weiter. Und zwar nicht. Wen hast du denn rausgelassen? Dann gib's mir. Bevor wir es jetzt kommen, dann machen wir schnell noch dein First Team zumindest.
Und zwar vor allen Dingen wegen seinem offensiven Impact. Das wollte ich noch sagen. Und das ist das Verwunderlichste für mich. Also wenn ich mit einer Sache nicht gerechnet hätte vor dieser Saison, dann damit. Okay. Ich muss kurz meine Awards aufmachen. Ich glaube, es ist ansonsten nichts Überraschendes dabei gewesen in meinem First Team. First Team war TJ Shorts, Kendrick Nunn, Nigel Hayes-Davis, Sascha Vezenkov, Nick Wallabep.
Ah, okay, du bist einfach sehr, sehr small gegangen. Dann gib mir noch einmal so den besten Pick, den cleversten Pick, den Pick, wo du gesagt hast, wo du so ein bisschen genickt hast und dachtest, ja, ich bin meinen Kollegen bei Magenta weit voraus, das ist Visionary Shit, was ich mir hier rausgelassen habe, denn das ist genau das.
Ich war schon stolz auf meinen Jaron Blossom Game Pick bei Monaco, muss ich ehrlich zugeben. Von den All Euroleague Teams, ich glaube, ich war der Einzige, der Juan Jaina Gomez auf dem Zettel hatte.
Ja, hätte ich auch gerne, ja. Du warst aber nicht mutig. Warst du mutig genug, mal über Guduric nachzudenken?
Marco Guduric ist in meinem Third Team.
Schön, auch ein schöner Call. Aber deine drei Coaches, du warst doch nicht bereit, waren du nicht Manns genug für Poupée? Wie ich dich kenne.
Poupée gehört da auch nicht hin. Gordon Herbert, Thiago Splitter, Vasilis Spanoulis.
Splitter, das ist, ja gut. Spanoulis mit 5 Spielen. Eine Mannschaft, die mit einem Record, der genauso gut ist wie vorher von dem, der gefeuert wird.
Vasilis Spanoulis hat eine
Spanoulis, der nur gerettet wird, dadurch, dass Daniel Theis vorbeikommt, nur dass sie nochmal Kohle freigemacht haben. Oh,
es gab, okay, jetzt sind wir doch tief in der Abstimmung drin, aber es hat tatsächlich jemand Daniel Theis ins Second Team All Euroleague gewählt mit 3 Spielen. Ja, was ist auch gut,
Herr Deutsch? Lieber Daniel Theis ins Second Team als Spanoulis Coach of the Year. Spanoulis hat da rumgedümpelt und dann kam nämlich Daniel Theiss, die Maschine aus Braunschweig.
Es gab nicht so viele gute, es gibt keinen anderen Kandidaten als Gordon Herbert in dieser Saison.
Das ja, muss ich das stimmt, das ist korrekt.
Klar unterstreichen. Das ist für das mich ist der klare Nummer 1 Kandidat. Und die Kandidaten dahinter sind alle so ein bisschen egal. Und wenn man die Teams durchgeht, ne, natürlich gehört auch Jasicke Vitius, gut, also könnte man jedes Jahr. Ich finde, Spanoulis hat ein Schiff, das trotz guter Bilanz in unklare Gewässer steuerte, auf Kurs gebracht.
Diese Mannschaft Bild.
Wirkte nicht glücklich und nicht so, als würde sie zusammenpassen, bevor er kam. Und jetzt wirkt es doch in den meisten Fällen so, als wüssten die, was sie tun auf dem Parkett. Und das ist ein Unterschied zu dem, was da
ich habe auch das Schiff gesehen, aber ich habe einen Kapitän Daniel Theiss gesehen mit so einem kleinen Ara auf seiner Schulter und der dann mal Steuerbord in die Hand genommen hat und wie auch immer so was so halt Schiffsmoves gemacht hat. Aber gut,
ja.
Ich muss jetzt wirklich weg.
Ja, tu das. Ja.
Vielen Dank für die kleinen Einblicke noch in die Abstimmungen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, wir machen bestimmt noch mal eine ordentliche oder ich keine Ahnung. Jedenfalls jetzt schauen wir erstmal jetzt warten wir erstmal ab die Euroleague diese Woche Donnerstag, ich habe es schon erwähnt, 19:30 Uhr Bayern gegen Fenerbahce, das ist absolutes Pflichtfernsehen und dann schauen wir mal, wie die Würfel so rollen. Per, danke für deine Zeit, bis zum nächsten Mal.
Arrivederci.